Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel und dort auch Leiterin der Meinungsredaktion. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Wollen wir mit Meinung anfangen? Ich
Klar,
hätte da so ein paar Themen.
Mein Metier.
Ja, die zumindest bei zwei Themen, die heute eine Rolle spielen, die wir uns vornehmen in dieser Stunde Radio oder in den 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie uns gerade hören. Bei zweien geht es vielleicht sogar mit Ja oder Nein. Die erste Frage heute im Bundestag, dort schon entschieden, die Maghreb-Staaten und Georgien. Die Entscheidung im Bundestag, ob sie sicher genug sind, um Asylverfahren zu verkürzen. Sind sie das?
Nein, aus meiner Sicht nicht.
Okay, wenn wir ausführlicher diskutieren, meine ich im Zweifel auch, ob man vielleicht trotzdem im Bundestag Ja sagen kann zu einer solchen Frage, ist ja dann noch was anderes. Die andere Frage, der Schriftsteller Robert Menasse erhält heute die Karl-Zuckmayer-Medaille, obwohl er ja bekanntlich große Diskussion zu Beginn des Jahres Fiktion und Wahrheit ganz schön durcheinander gebracht hat mit selbst erfundenen Zitaten und auch Fakten. Soll er die Medaille trotzdem bekommen heute?
Das finde ich schwieriger, da würde ich mit Jein antworten. Als Schriftsteller ja.
Okay, als Schriftsteller ja. Beim anderen großen Thema brauchen wir ein paar mehr Worte. Der amerikanische Haushaltsstreit und das Brexit-Dilemma und die Frage, wer profitiert eigentlich, wenn der Westen derart schwächelt, besprechen wir gleich zum Auftakt. Anna Sauerbrei ist mein Gast. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen schönen guten Tag. Bei uns geht es unter anderem auch um Heiko Maas. Der Außenminister ist heute in Moskau, versucht dort den Abrüstungsvertrag INF zu retten, den die USA aufkündigen wollen, weil Russland dagegen verstößt. Das ist der konkrete Anlass, der stattfindet vor einer Kulisse, die Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur so beschrieben hat.
Was wir eben im Moment sehen, ist, dass die westlichen Staaten vor allem mit sich selbst beschäftigt sind. Also, dass sie sich selber blockieren, dass sie sich selber diskreditieren. Wir erinnern uns parallel dazu, dass Russland eben versucht, auch den Westen durch Desinformationskampagnen zu diskreditieren, um nach innen auch stärker zu wirken, als man tatsächlich ist und nach außen natürlich auch stärker zu wirken, als man ist. Und das braucht man im Prinzip nicht mehr. Ja, also man hat jetzt einen US-Präsidenten, der sich mit den Demokraten zerfleischt. Und wir haben die Briten, die nicht mehr als ein Akteur da sind, auch als sicherheitspolitischer Akteur, sondern vor allem nur noch mit Innenpolitik beschäftigt sind. Und das stärkt die Verhandlungsposition Russlands gegenüber dem Westen.
Das sagt der Außenpolitik-Experte Stefan Meister bei uns im Programm. Anna Sauerbrei, wenn wir mal bei dem Standort Moskau bleiben, an dem ja auch der deutsche Außenminister heute ist, glauben Sie, dass in Moskau der Krim-Sekt fließt, um diese Krise des Westens zu feiern?
Ja, ich glaube schon, dass Wladimir Putin einigermaßen zufrieden ist damit, was Trump in Amerika anrichtet und die Art und Weise, wie die Europäische Union sich weiterhin nicht auf eine einige Außenpolitik, sei es gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt, sei es gegenüber China, sei es aber auch gegenüber den USA einigen kann, das spielt Wladimir Putin nur in die Hände.
Jetzt ist natürlich die Frage, also erstens, erste Analyse, dieses Vakuum ist wirklich da. Also der Westen und zwei ganz wichtige Länder des Westens blockieren sich selbst, sind, wenn wir die Briten anschauen, im Prinzip eigentlich von der Bühne verschwunden aufgrund der Selbstbeschäftigung. Also das Vakuum ist da.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja.
Und ist da jemand, der das füllt? Also Russland ist ein Land, das eine gewisse Rolle spielt, aber ja, sicherlich keine neue Weltordnung aufbaut.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also die Chinesen versuchen natürlich in diese Rolle vorzustoßen. Sie geben sich zumindest nach außen als Freihändler und Multilateralisten auch, um sich von den Amerikanern abzugrenzen und versuchen diese weltpolitische Rolle auch ideologiegetrieben mit einer sehr auf Expansion, auf Machtexpansion, aber auch auf wirtschaftliche Expansion ausgerichteten Strategie einzunehmen, beanspruchen nicht nur in Asien, sondern eben auch in Europa, Afrika und anderen Regionen der Welt Einfluss, so wie es zuvor eben die USA getan haben, die ja traditionell eine starke Rolle auch im Nahen Osten gespielt haben, in Asien gespielt haben. Und dieses Vakuum versuchen die Chinesen stärker zu füllen als Russland, dass sich
das ja, letztendlich auch das Potenzial ja wahrscheinlich gar nicht hat.
Dass,
ne,
das Potenzial nicht hätte, dass sich da, wo es sich anbietet, wie wir das jetzt auch im Syrien-Konflikt gesehen haben, also mehr oder weniger noch vor der eigenen Haustür dann engagiert und das auch sehr erfolgreich solche Situationen zu nutzen weiß. Aber eben nicht das wirtschaftliche Potenzial hat, so wie China, eine Seidenstraßeninitiative aufzusetzen und ernsthaft Investitionen in diversen afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern, auch europäischen Ländern, zu leisten. Das wäre vermutlich Russland einfach finanziell nicht möglich.
Über China müssen wir gleich nochmal sprechen. Vielleicht nochmal zunächst auch zu den beteiligten Personen. Man könnte ja auch in dieser Situation, die wir vorfinden, sagen, Deutschland trotz aller GroKo-Sticheleien ist ja ein relativ stabiler Partner mit einer stabilen Regierung, die den Mechanismen des Populismus entsagt, weitgehend. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass da eine viel stärkere, eine viel aktivere Rolle gespielt wird. Die sehe ich allerdings nicht oder gucke ich nicht genau genug hin.
Nein, es ist eine alte Forderung, dass Deutschland bzw. eine Europäische Union unter der Führung Deutschlands und Frankreichs dieses Vakuum füllen muss. Aber es ist auch gleichzeitig, glaube ich, immer noch eine Illusion. Also Deutschland ist eine Mittelmacht. Hier gibt es keine Bereitschaft zu starker militärischer Präsenz, in welcher Region auch immer, wie relevant diese Region auch immer eigentlich für Deutschland sein mag. Es gibt also eine Art strategische Nachlässigkeit auch, also dieses strategische Denken, was hinter der chinesischen Expansion steht, was hinter dem russischen Anspruch steht, was natürlich auch lange hinter dem amerikanischen Anspruch steht, das ist den Deutschen, glaube ich, immer noch sehr, sehr fremd, was mir sympathisch ist.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, man könnte das natürlich auch ändern und vielleicht müssen wir jetzt nicht die ganz großen Räder drehen, aber fangen wir mal an mit dem Boy in the Fancy Suit, mit Heiko Maas, dem Außenminister. Wenn ich das vergleiche, wie sein Vorgänger aufgetreten ist, präsent war, gerade auch in der Frage, wie gehen wir mit Russland um, und mir jetzt die Nichtpräsenz dieses Außenministers anschaue, dann habe ich den Eindruck, da manifestiert sich schon einmal dieses Problem, dass da sehr viel weniger stattfindet, als stattfinden könnte.
Ja, Heiko Maas hat da ein Problem mit der eigenen Partei natürlich auch. Er ist mit sehr kräftigen Statements gegenüber Russland zunächst ins Amt angetreten, hat bei seinem ersten Besuch bei Lavrov dann ein paar kleine Erfolge zeitigen können, Wiederaufnahme von Gesprächen im Bereich Cybersicherheit, hat dann auch Zusagen an Russland gemacht, zum Beispiel, ich glaube, ein Veteranenkrankenhaus zu fördern. Und diese kräftigen Statements sind aber natürlich bei dem sehr russlandfreundlichen Flügel in der SPD, der ja immer noch recht stark ist, dann aufgestoßen. Und Heiko Maas wurde sogar ins Präsidium zitiert damals und wurde musste sich rechtfertigen. Und er hat zwar öffentlich dann immer gesagt, er würde bei seiner Linie bleiben, aber es ist tatsächlich deutlich stiller geworden, so nehme ich das auch wahr, was jetzt seine öffentlich präsentierte Haltung gegenüber Russland angeht.
Ein Außenminister mit Handbremse. Der Government Shutdown, der Haushaltsstreit in den USA, liefert neue Absurditäten. Donald Trump, der Präsident, hat der wichtigsten Frau der Opposition, Nancy Pelosi, Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, die Reise mit Regierungsmaschine nach Afghanistan gestrichen. Sie könne gerne Linie fliegen, um die amerikanischen Soldaten dort zu besuchen, hat er gesagt. Nachdem sie, Nancy Pelosi, ihm vorher gesagt hatte, die Rede zur Lage der Nation soll der Präsident doch bitte verschieben oder einfach nur zu Protokoll geben. Schließlich würden die Sicherheitsleute im Kongress und beim FBI derzeit nicht bezahlt. Anna Sauerbrei, die USA sind Ihnen nah. Sie waren für längere Recherchen dort, zuletzt um die Midterm-Wahlen. Einmal im Monat haben Sie eine Kolumne in der New York Times, richtig? Um den USA Deutschland zu erklären. Können Sie das, was denn in den USA gerade passiert, noch einem deutschen Publikum erklären?
Ja, ich glaube, mittlerweile überrascht das ja niemanden mehr, dass es da jetzt solche Sandkastengefechte gibt, dass Donald Trump ein großes Kind im Weißen Haus ist. Wurde jetzt mittlerweile auch in Deutschland schon viel geschrieben. Und jetzt haben wir wieder so eine Situation, wo er halt sagt, wenn du mir den Bagger nicht gibst, dann gebe ich dir die Schaufel nicht. Und jetzt darf Nancy Pelosi nicht fliegen. Aber ich glaube, dahinter steckt schon der Niedergang der politischen Kultur in diesem Land. Auch, dass das jetzt der längste Shutdown aller Zeiten ist, ist ja kein Zufall, sondern es hat schon was mit der besonderen Persönlichkeit dieses Präsidenten zu tun.
Ich habe es ja gerade schon vor der Musik so angedeutet, als Frage, die eben mitschwingt, die auch in der Redaktionskonferenz, als wir das heute Morgen besprochen haben, auf dem Tisch lag, nämlich ab wann man eigentlich davon sprechen muss, dass ein System dysfunktional ist, um also den wissenschaftlichen Begriff zu nehmen, also einfach besorgniserregend nicht mehr funktioniert.
Also ich würde die USA noch nicht als dysfunktional bezeichnen. Immerhin hat ja gerade die Midterm-Wahl eine veränderte Mehrheit im Kongress hervorgebracht, was ja das ist, was man erwarten würde, wenn eine Regierung ganz offensichtlich nicht gut funktioniert, dass die Wähler dann einer anderen Partei die Mehrheit geben. Diese Alternative gibt es noch. Diese Alternative hat eine Mehrheit bekommen. Wir haben auch gesehen, dass die Gerichte zum Beispiel in Amerika sehr gut funktionieren und da, wo der Präsident über alle verfassungsmäßigen Stränge geschlagen ist, das auch wieder eingehegt haben. Also völlig dysfunktional ist es nicht, aber ich finde, was sich zeigt, ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo Verfassungen verabschiedet wurden, sich niemand ausdenken konnte, ob sie mit der zukünftigen politischen Kultur eines Landes noch zusammenpassen würden. Und das trifft natürlich auch auf den Anti-Deficiency Act zu, der diese Shutdowns, diese Haushaltsverhandlungen so vorsieht und so ermöglicht, dass sozusagen ein größtmöglicher öffentlicher Druck geschaffen wird, um eben einen vernünftigen Haushalt aus dem Kongress rauszubekommen. Und der ist, glaube ich, von 1884. Mhm. Und da konnte man sich wahrscheinlich Trump einfach nicht vorstellen. Und jetzt haben wir eben eine politische Kultur, die so absolut auf Konfrontation ausgelegt ist, die auch gar nicht auf die Unterstützung der Mehrheit angewiesen ist. Denn bei seinen Anhängern ist der Shutdown noch relativ beliebt. Auch die Republikaner stehen noch mehrheitlich dahinter. Und da ist es dann eigentlich egal, dass uns die Umfragen mittlerweile sagen, dass die Mehrheit der Amerikaner an sich diese Situation für unerträglich und falsch hält. Mhm.
Genau, weil das, also Sie haben ja gerade beschrieben und dem kann ich folgen, dass im Prinzip das System und die Checks und Balances ja eigentlich sogar besser funktionieren, als wir vielleicht erwartet hätten. Ja? Mhm. Nur ist Politik ja auch und Legitimation von Politik letztendlich dadurch gegeben, was am Ende dabei herauskommt. Also die Ergebnisse von Politik. Ganz konkretes Ergebnis, viele Zehntausende Mitarbeiter werden jetzt nicht bezahlt. Der Staat kann nicht handeln oder nur sehr eingeschränkt. Und das ist natürlich etwas, gerade in dieser Krise, die wir erleben, Großbritannien haben wir erwähnt, wo man auch sieht, ein Unterhaus, das letztendlich nur negative Mehrheiten zusammenkriegt, aber keine positive Mehrheit, um zu sagen, wo es hingeht, dass dann doch ein Eindruck entsteht, dass unter dem Aspekt, was geliefert wird, diese große alte Idee der westlichen Demokratie im Moment vielleicht nicht das ideale System ist.
Also wie gesagt, so weit würde ich nicht gehen.
In der Wahrnehmung,
ich glaube auch, also die Verhandlungen werden natürlich in polarisierten Gesellschaften schwieriger. Und das sieht man in Großbritannien genauso, wo sich auch viele ungute Koalitionen zusammengefunden haben, die dann eben, wie gesagt, nur noch zu negativen Ergebnissen führen. Und ich glaube schon, dass es auch in Amerika und in Großbritannien jetzt ziemlich entscheidende Punkte sind, ob eben das Parlament in Großbritannien auch nochmal aus eigener Initiative heraus jetzt auf einen neuen Vorschlag von Theresa May eingeht, ob das, was jetzt dann vielleicht in Brüssel nachverhandelt wird, eine vernünftige Mehrheit findet oder ob man da jetzt wirklich in diesen Crash reinläuft. Und dasselbe können wir auch in Amerika sehen. Da wird sich jetzt auch zeigen, ist die politische Kultur, die jetzt mit den verfassungsgemäßen, mit den Gesetzen leben muss, diese wirklich zu demokratischem Leben erwecken muss auch, ist die noch gesund genug? Und da schaue ich jetzt auch zum einen auf die Republikaner. Also wird sich vielleicht der republikanisch dominierte Senat so weit bewegen, dann irgendwann doch sagen, jetzt reicht's uns mit diesem Präsidenten, auch wenn er einer von uns ist. Wir lehnen uns jetzt auf gegen diesen endlosen Shutdown. Oder wird es vielleicht auch auf Seiten der Demokraten dann eine größere Kompromissbereitschaft geben, als wir das bisher sehen?
Vorsichtige Tendenzaussage. Positiv, negativ?
Ich bin von Natur aus Optimist, von daher hoffe ich weiterhin, dass die Briten keine Selbstmörder sind, genauso wenig wie die Amerikaner.
Ja. Das ist ja die bisherige Logik zumindest von Politik, wie wir sie beobachtet haben, dass am Ende sowas wie Ratio, wenn auch in gemäßigter Dosis, sich irgendwie durchsetzt. Schauen wir mal, ob das an dieser Stelle passiert. Sind Marokko, Algerien, Tunesien, die drei Maghreb-Staaten und dazu jetzt auch noch aktuell Georgien, so sicher, dass Asylverfahren verkürzt werden können? Diese Frage beantwortet die Mehrheit des Bundestages mit Ja, mit sehr großer Mehrheit, nicht nur die Große Koalition. Die sagt, das sind sichere Herkunftsstaaten, das ist also der Begriff dafür. Und der Bundesrat wird sicherlich einmal mehr Nein sagen, der dazu stimmen muss. Und dieses Nein entsteht am Ende durch die Grünen, weil die Länder, in denen die Grünen mitregieren, nicht Ja sagen wollen. Anna Sauerbreis, weiter an meiner Seite, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Bevor wir nochmal die Frage selbst bewerten, ist das eigentlich eine Sachfrage, um die es da geht, oder ist es eher eine symbolische Frage?
Ich glaube, es ist beides und es ist deswegen auch doppelt frustrierend, dass das jetzt wieder durch den Bundestag durch musste aus meiner Sicht, weil einerseits ist es eine ideologische Frage in dem Sinne, dass es sich da ja schon um gewissermaßen um einen politischen Paradigmenwechsel handelt. Also was ist uns wichtiger, die Effizienz oder eben die Einzelfallprüfung, also dass möglichst schnell die Asylverfahren durchgebracht werden oder dass wir wirklich, wie es im deutschen Recht vorgesehen ist, auf den Einzelnen gucken, auch wenn er aus einem Land kommt, das vielleicht weitgehend sicher ist, aber einer Minderheit angehört, die dort nicht sicher leben kann. Wie ernst wollen wir diese Fälle nehmen? Wie viel Aufwand wollen wir betreiben, um diese Fälle zu bearbeiten? Und dann ist es natürlich auch einfach eine ganz praktische Frage und auch deswegen bin ich der Meinung, dass das jetzt nicht nochmal unbedingt im Bundestag hätte Thema sein sollen, wenn man sich anschaut, wie viele Leute da betroffen sind. Das ist wirklich nur eine Minderheit der Fälle. Das sind jeder 20. Asylantrag kommt aus einem der vier Länder, die da jetzt verhandelt worden sind. Von daher.
Und die Anerkennungsquote, das muss man auch dazu sagen, also diejenigen, die Asyl beantragen, sind so etwa 2%, die dann wirklich politisches Asyl bekommen. Bei dieser Idee sichere Herkunftsstaaten geht es ja auch darum, ich spreche jetzt mal für die Regierungsseite, geht es ja darum, Verfahren zu verkürzen. Es bleibt der Anspruch auf einen Asylantrag, es wird bloß schwieriger, es wird verkürzt. Man muss grob gesagt stärker begründen, warum man Asyl haben muss. Man muss stärker in Vorleistung gehen, das auch nachzuweisen. Jetzt haben Sie anfangs gesagt, diese Länder, als ich gefragt habe, sind das sichere Länder, haben Sie Nein gesagt. Da würde ich Ihnen sogar zustimmen und ich würde aber, glaube ich, trotzdem unterm Strich sagen, der Bundestag und jetzt auch der Bundesrat sollte den Weg frei machen, weil es politisch ein Streitthema abräumen könnte, das letztendlich mehr Schaden anrichtet, auch was die Akzeptanz von Flüchtlingen in Deutschland angeht, als dass es vielleicht der jetzige Status bringt.
Also ich würde ja sagen, wenn wir es schwieriger machen für Homosexuelle zum Beispiel aus Marokko hier in Deutschland Asyl zu beantragen und sei es nur, dass es länger dauert und besser begründet werden muss, dann muss der Handlungsdruck ja relativ groß sein. Also dann muss es sozusagen, damit das verhältnismäßig ist, ein Riesenproblem geben. Und dieses Problem haben wir in Deutschland einfach im Moment nicht mehr. Wir hatten das Problem 2015, 2016, als das BAMF überlastet war und es hat sehr lange gedauert, bis dieser ganze Rücklauf abgearbeitet war. Aber im Moment hören wir da ja eigentlich sehr wenige Klagen. Also warum dieses Thema jetzt nochmal aufbringen? Und da würde ich sagen, na gut, das ist jetzt halt tatsächlich dann eher wieder politische Symbolpolitik. Die Migranten aus den Maghreb-Staaten, die zu uns kommen, haben ein sehr schlechtes Image seit der Gewalt in Köln,
die
wo eben vor allen Dingen auch Asylbewerber aus den Maghreb-Staaten die Täter waren. Ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal so eine politische Aktion gewesen, zu sagen, okay, gegen die machen wir jetzt nochmal was. Also ich sehe eben einerseits die Begründung in Sachen Effizienz nicht und dann denke ich, na gut, warum müssen wir uns dann sozusagen in dieser relativ schwierigen ethischen Frage auf eine unsichere Seite stellen?
Das einzige Argument, das da für mich zählen könnte, ist das, dass man sagt, die Akzeptanz von Asyl, von politischem Asyl, könnte dadurch insgesamt steigen.
Ja, das stimmt. Also das ist möglich, dass das so ist. Ich würde trotzdem dabei bleiben, dass ich da, glaube ich, auch andere Mittel und Wege sehen würde, die öffentliche Meinung zu befrieden. Also man könnte ja einfach weiterhin schauen, dass man eben bei den praktischen Abschiebungen der abgelehnten Leute aus diesen Ländern eben auch anders schneller vorankommt, als jetzt sozusagen am Ende des Antrags zu arbeiten.
Anna Sauerbreim, vielen Dank für diese Einschätzung. Heute wird sie ihm verliehen. Der Schriftsteller und Buchpreisträger Robert Menasse erhält die Karl-Zuckmeier-Medaille, der Literaturpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Ein viel diskutiertes Thema zu Beginn des Jahres. Nochmal zur Rekapitulation. Robert Menasse hat unsauber gearbeitet zwischen Fiktion und Realität, hat dem ersten Präsidenten der Europäischen Kommission, Walter Hallstein, Zitate in den Mund gelegt, die er niemals gesagt hat. Zum Beispiel, die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee. Das Hauptproblem, Menasse, der ein glühender Verfechter der Idee einer europäischen Republik ist, hat das nicht nur in seinem preisgekrönten Roman getan, Die Hauptstadt, sondern auch in Essays und Reden. Heute also die Medaille, der Literaturpreis für Menasse. Anna Sauerbrei, trotz allem okay. Sie sagten anfangs für den Schriftsteller ja.
Also ich fand, zuletzt habe ich Die Hauptstadt gelesen und ich fand, das war ein ganz großartiger Roman. Und trotzdem muss man natürlich als Publizist, gerade wenn man sich in diesem sehr aufgeladenen Gebiet der europäischen Politik bewegt, sauber arbeiten. Und da geht es natürlich nicht, dass man Zitate verwendet und auch immer wieder recycelt, ohne eigentlich zu wissen, wo sie herkommen, weil sie in das eigene Begründungsgerüst gut reinpassen.
Mhm. Jetzt ist das ein ausgesprochener Literaturpreis, die Zuckmayer-Medaille. Also insofern könnte man an der Stelle wirklich sagen, weil das war ja umstritten, da gab es viele, die gesagt haben, nein, man kann das jetzt nicht auch noch krönen, ein solches Werk. Ich würde an der Stelle auch sagen, sei es drum, und mit all den Diskussionen, die wir hatten, verbunden mit seiner Entschuldigung, die ja so ein bisschen tröpfchenweise kam. Er versuchte ja erst so eine Verteidigungsstrategie nach dem Motto, er hat es zwar nicht gesagt, aber er hätte es sagen können, die natürlich das nicht wirklich besser macht. Aber er hat sich entschuldigt. Insofern, ja, die Medaille. Die Frage ist aber natürlich doch, wie kommt sowas zustande? Also wie kann das passieren?
Also Ulrike Gero hat heute ein Interview gegeben in der Taz, wo sie auch nochmal das ganz praktisch begründet. Na gut, man schreibt viele Texte, man hält viele Reden, man arbeitet dann natürlich irgendwann mit Versatzstücken, wie aus einem Zettelkasten, sagt sie, glaube ich, und dann kommt das nicht mehr, dann kann sowas passieren, dass sich so ein Fehler mitschleift. Aber ich glaube, genau das ist eben das Problem oder das größere Problem, was dieser Menasse-Debatte zugrunde liegt, dass die Begründung der Europäischen Union aus den Weltkriegen heraus, aus Auschwitz heraus, und dann sozusagen die große Erlösung durch die Urväter der Europäischen Union nach dem Zweiten Weltkrieg, dann Jean Monnet und Hallstein, dass das eben auch so ein Bausatz geworden ist, aus dem sich alle großen europäischen Reden der letzten Jahre speisen. Das haben wir jetzt auch von Macron im Bundestag wieder gehört. Und dass das vielleicht historisch zum einen nicht nur unvollständig, also weil da die wirtschaftliche Begründung, auch die Notwendigkeit, nach dem Krieg neue Bündnisse zu formen, die Begründung in der Montanunion, genau. Das alles kommt da nicht vor.
Also dieses Bild, wir werden es nächste Woche dann wieder groß feiern, beim Blick auf den Élysée-Vertrag, genau. Dieses Bild der deutsch-französischen Freundschaft, das natürlich einerseits richtig ist. Es gab aber damals auch knallharte französische Interessen, diese neue Westrepublik Deutschland möglichst schnell einzubinden und nicht wirtschaftlich zu stark werden zu lassen. Ja. Also auch das ist ja so ein bisschen Teil der Erzählung.
Ja, genau. Macron spricht von Liebe, aber es war eben nicht nur Liebe zwischen Staaten. Und meiner Meinung nach müsste man ein bisschen abrücken von diesem Narrativ, von diesem wir als Europäische Union sind das große Friedensprojekt, sondern ich glaube, es wäre insgesamt ein bisschen mehr Praxisorientierung auch in, wie erzählen wir uns Europa notwendig. Denn die Notwendigkeiten für Europa sind stärker denn je, aber sie werden immer so ein bisschen zugeschüttet mit diesem ganzen Weltkriegs, ich nenne es jetzt ein bisschen böse, mit dieser ganzen Nach-Weltkriegsromantik der großen Friedens- und Liebesgemeinschaft in Europa.
Und das dann gepaart, jetzt komme ich, Achtung, mit einem Zitat eines ehemaligen Kommissionspräsidenten, Jacques Delors, der auch immer gerne herangezogen wird für Zitate, der gesagt hat, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Also wir haben einerseits diese Nachkriegserzählung, die schöne, und dann haben wir den sehr praktischen Binnenmarkt und das ist dieses ganz praktische Europa, in das man sich aber auch nicht so richtig verlieben kann. Ein drittes wäre schön.
Ja, aber muss man seinen Staat oder muss man den Staatenbund, in dem man lebt, lieben? Das ist ja schon die Prämisse, die ich nicht teilen würde.
Das ist wahrscheinlich auch das Menasse-Problem, dass er ein bisschen zu sehr verliebt war in diese Idee.
Genau, und der muss einen Mehrwert haben. Und für die Bürger, die darin leben. Und ich glaube, dann ist es gar nicht notwendig, oder dann ist es vielleicht, dann kommt natürlich irgendwie der Patriotismus, vielleicht auch der europäische Patriotismus und die emotionale Ebene dazu. Aber ich glaube, im Moment betonen wir die emotionale Ebene über und das tun auch Robert Menasse und Ulrike Gero und wir unterspielen die praktische Ebene.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen und ich glaube zum Beispiel die Abschaffung der Roaming-Gebühren in der Europäischen Union war wahrscheinlich viel hilfreicher als ganz viele große Reden, die gehalten wurden.
Das lieben die Bürger.
Ja, und es ist ja auch wirklich konkrete Politik, die ankommt, um das mal so im Werbesprech der Politik zu sagen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, und wir haben darüber gesprochen, die anderen, die Populisten, diejenigen, die das liberale Modell in Frage stellen, die sind ziemlich gut im Geschichte erzählen gerade und im Geschichten erzählen und den Leuten vermitteln, guck mal, wie krisenhaft das ist, wie anfällig für den kleinsten Streit und dann ist alles blockiert. Insofern dieses Bedürfnis, da auch eine schöne Erzählung mal entgegenzustellen und nicht nur sagen, wir sind die Praktischen, die gute Richtlinien schreiben, ist natürlich schon berechtigt.
Das meine ich auch gar nicht, aber warum ist es keine gute Erzählung zu sagen, wir brauchen, und wir hatten ja jetzt am Anfang der Sendung schon drüber gesprochen, die großen Verschiebungen in der globalen Ordnung, wir brauchen innerhalb dieser globalen Ordnung, die uns unter den Fingern wegbröselt, Solidarität in Europa. Also warum können wir das nicht auf das Jetzt beziehen? Wir brauchen eine starke europäische Außenpolitik. Wir brauchen einen gemeinsamen militärischen Auftritt, der international wahrgenommen und ernst genommen wird. Wir brauchen auch Zusammenhalt, auch gegenüber den populistischen Kräften in unseren eigenen Reihen. Also warum ist das eine weniger starke Erzählung als wir wollen nie wieder einen Weltkrieg in Europa sehen? Also der Krieg wird ja woanders stattfinden. Der wird nicht hier stattfinden, sondern der wird womöglicherweise im Südchinesischen Meer stattfinden.
Anna Sauerbrei war an meiner Seite in dieser Stunde, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels, Leiterin des Meinungsressorts. Vielen Dank für den Besuch hier heute.
Hab mich sehr gefreut, danke.
Mein Name ist Corbinian Frenzel und tschüss für heute.